11 bis und mit 15 und dann Offenbarung 21, 1 bis 5. Offenbarung 20 ist der Übertitel, das letzte Gericht. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern beschrieben waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod, und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Kapitel 21, die Überschrift, die neue Welt, 1 bis 5. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihren Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr.
Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind und wir haben heute, ich hoffe, ein spannendes Thema. Es ist auch gleichzeitig der Abschluss unserer Predigtreihe Weiterleben nach dem Tod. Was erwartet einen gläubigen Menschen, wenn er abtritt von dieser Welt? Ich sage noch voraus, ich habe noch ein Blatt zusammengestellt, wo die 8 wichtigsten Folien drauf sind. Ihr könnt es nachher mitnehmen. Ich lege das nachher hinten auf. Einfach damit ihr wisst, da habt ihr nochmal eine Zusammenfassung und könnt das dann zu Hause auch die Bibelstellen nochmal nachlesen. Und das, jetzt fällt mir noch, Entschuldigung. Ja. Gott. Ich habe mir Folgendes überlegt, da das jetzt der Abschluss ist und ich habe mir gedacht, die einen waren vielleicht beim einen Teil dabei, die anderen beim anderen Teil, dass ich zunächst mal eine Zusammenfassung mache von allem bisherigen, aber das geht nur im Schnelldurchgang, damit wir nochmal den Gesamtüberblick haben. Also wir blenden uns hier ein, da sind vorher schon einige Dinge gegangen, aber das lassen wir weg. Also wir stehen hier an einem großen Scheideweg in der Menschheitsgeschichte. Und ich denke, das ist das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, das auf uns wartet. Dazwischen drinnen können noch einige politische Ereignisse kommen, noch einige Turbulenzen. Und ich denke, wir werden da in nächster Zeit noch einiges erleben. Jetzt heilsgeschichtlich, von Gottes Heil aus gesehen, ist das nächste große Ereignis, dem eigentlich nichts mehr im Wege steht. Und zwar dieses Ereignis der Entrückung. Das heißt, Gott bzw. Jesus Christus nimmt seine Gemeinde von dieser Erde weg. Im Englischen ist das Wort Rapture, kommt vom Lateinischen her, lässt sich auch von diesem Wort ableiten. Das ist die plötzliche Hinwegnahme der Gemeinde Jesu von dieser Welt und gleichzeitig kommen alle Gläubigen, die bisher im Paradies waren, das haben wir, was davor war, haben wir schon viel früher behandelt, das lassen wir jetzt weg, kommen dann zusammen in der Entrückung in den himmlischen Bereich zum großen Hochzeitsfest. Auf dieser Welt werden dann, ich sag mal, die sieben schrecklichsten Jahre der Menschheit anbrechen. Und diese sieben schrecklichen Jahre, die werden so grausam sein, dass Jesus selber sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, und dadurch muss die Gemeinde Jesu nicht, das ist unsere große Hoffnung. Ich weiß, da gibt es jetzt auch noch andere Ansichten, wo dann sagen, ja, das wird so in der Mitte der sieben Jahre sein, aber das ist heute nicht das Thema, ja. Sondern ich sage jetzt mal, am Anfang der sieben Jahre, bevor das alles losgeht. Und dann kommt vor allem auch die Zornschalengericht und da muss die Gemeinde Jesus sicherlich nicht durch. Denn, wie wir es auch in den Liedern gesungen haben, die Gemeinde ist erlöst und da schickt doch der Bräutigam Jesus seine Gemeinde nicht ins Gericht oder die Zornschalengerichte. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Also er wird sie da vorher hinwegnehmen. Die Zornschalen sind für diese Welt. Und es sind zwei Stellen, die sind ganz entscheidend. Die solltet ihr mal zu Hause für euch nochmal in aller Ruhe durchlesen. Offenbarung 16, Vers 9 und 11. Dort heißt es, in den schwierigsten Zeiten dieser Weltgeschichte, und sie taten nicht Buße. Das heißt, eigentlich wäre es Zeit, dass die Menschen umkehren und sagen, ja, also das ist jetzt Gericht Gottes. Es ist jetzt Ruf zur Umkehr. Und dann könnte man sagen, statt Erweckung geschieht Verhärtung. Also eine Zeit kommt, da werden sich die Menschen gar nicht mehr entscheiden, obwohl das Reden Gottes überdeutlich ist in dieser großen Trübsalzeit. Da ist aber die Gemeinde Jesu hinweggenommen und feiert das große Hochzeitsfest im, sagen wir mal, Hochzeitssaal, wie man das ja so kennt. Irgendwann ist die Hochzeit beendet und tja, was macht denn Jesus? Er kommt auf diese Welt zurück. Das nennt man dann die zweite Wiederkunft Jesu. Er verlässt zum zweiten Mal den Himmel. Eigentlich verlässt er zum dritten Mal den Himmel. Das erste Mal hat er es verlassen an Weihnachten. Bei seiner irdischen Ankunft als kleines Kind, als er heilsgeschichtlich den Erlösungsweg gegangen ist. Dann hat er das zweite Mal den Himmel verlassen zur Entrückung. Aber nicht sichtbar für diese Welt. Das war nur, es wird auch anders dargestellt, haben wir schon mal behandelt, deshalb nur so als Erinnerung, da wird dann die Begegnung nicht auf dieser Erde sein, sondern im zwischen Himmel und Erde. Und dann kommt das große Hochzeitsmahl und wenn das große Hochzeitsmahl dann zu Ende ist, kommt er quasi zum dritten Mal auf diese Erde mit seiner Brautgemeinde. Die Vereinigung, die Hochzeit hat stattgefunden und Rückkehr des Messias mit seiner Gemeinde, um, und das ist jetzt ganz wichtig, um dem Treiben des Antichristen ein Ende zu bereiten. Also da kommt er nicht alleine. Und es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, da tun sich jüdische Ausleger unglaublich schwer an dieser Stelle. Da steht in Zacharja 14, Vers 4 und im Schluss von Vers 5. Und seine Füße, nämlich die Füße des Messias, werden zu der Zeit auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt. Das ist im jüdischen Glauben sehr stark präsent heute. Deshalb, wenn ihr an den Ölberg kommt, in Israel und vor Jerusalem, werdet ihr erstaunt sein und denken, naja, das muss doch ein schöner Berg sein, grün und so weiter. Nein, das ist voller Gräber. weil der Wunsch eines jeden frommen Juden ist, und ausgehend von dieser Stelle, wenn der Messias kommt, dann will ich der Erste sein, der ihn begrüßt. Also will ich dort begraben sein. Die Bibelstelle kennen Sie. Der Messias wird auf dem Ölberg stehen. Für Sie ganz klar. Nur, dort steht jetzt noch etwas, und das können Sie nicht deuten. Und da heißt es, alle Heiligen werden mit dir kommen, gemeint vom großen Hochzeitsmahl. Und diese Heiligen, die übersetzt man dann in jüdischen Bibeln. Es gibt auch jüdische Bibeln, die auf Deutsch, es gibt zu uns Übersetzung beispielsweise, eine alte Bibelübersetzung hier in der Schweiz gedruckt. Dort heißt es dann, und alle Engel mit ihm, nur steht im Hebräischen für Engel ein anderes Wort, und da steht wirklich das Wort Heilige. Das können Sie aber nicht fassen, weil das die Gemeinde Jesu ist. Und die Gemeinde Jesu kommt sonst im Alten Testament nicht vor. Deshalb, alle Heiligen werden mit ihm kommen, das heißt nicht alle Engel. Für Engel steht Malach, Bote, und hier steht Kadosch, heilig. Also denkt immer dran, hier gibt es ein Busunternehmen, Car-Unternehmen, wo Kadosch draufsteht, das im Hebräischen, wenn es ein Jude liest, denkt immer gerade, wortwörtlich, heilig. Ja, für ihn eine Erinnerung daran. Also, kann jetzt da nicht mehr dazu sagen, aber da wird es auch noch einiges dazu zu sagen geben. Aber ganz wichtig, Sacharja 14, dort ist der Hinweis, dass die Gemeinde Jesu nach dem großen Hochzeitssaal zusammen mit Jesus auf diese Erde kommt. Tja, und dann beginnt das tausendjährige Friedensreich. Wird von vielen Theologen abgelehnt, da gibt es Leute, wo sagen, wir leben jetzt im tausendjährigen Friedensreich. Da muss ich nur sagen, naja, dann müsste auf dieser Welt wohl ein bisschen anders ausschauen, Leute. Also, und dort ist unsere Aufgabe, haben wir besprochen, ich gehe hier nur auf den vierten Punkt ein, dass wir dann die Gläubigen, die entrückt worden sind, die Hochzeit gefeiert haben, die dann auf dieser Welt 1000 Jahre mit Christus mitregieren. Also, wir halten hier als Zwischenergebnis fest, wenn du jetzt dein Leben Jesus Christus übergeben hast, hast du eine unglaublich spannende Zukunft. Und wenn Leute kommen und sagen, naja, das ist ja langweilig, im Himmel immer anzubeten, du wirst noch staunen, welche Aufgaben du hast. Das ist nur eine kurze Zwischendurchgangsstation, der Tod. Und dann, seht ihr, passiert eins nach dem anderen mit Christus regieren. Das heißt sogar, sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. So steht es in der Offenbarung. Selig ist und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Damit ist gemeint bei der Entrückung. Es kommt später die zweite Auferstehung. Das ist dann zum großen Weltgericht. Werden wir noch einiges sehen dazu. Also, und in dem Zusammenhang steht dann in der Offenbarung interessanterweise, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Also, das betrifft nur die Menschen, die hier auf dieser Welt ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Die anderen, die sind immer im Totenreich, die bekommen das nicht mit. Eigentlich ist das schon ein halbes Gericht, weil du darfst das nicht miterleben. Nur die erlöste Gemeinde ist dabei und das bestimmt Jesus. Die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, die sind immer noch im Totenreich, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Da möchte ich nur an Offenbarung 20, Vers 5 erinnern, wo das steht, und an Lukas 16, der reiche Mann und der arme Lazarus. Dort sagen dann andere, ja, der reiche Mann ist in der Hölle. Nein, der ist im Totenreich. So, und jetzt im tausendjährigen Friedensreich, da wird dann am Ende wird nochmal eine große Revolution sein. Ich lese das jetzt hier nicht alles vor. Da gibt es eine ganz gute Quelle, einen Juden, der das aus messianischer Sicht bringt, das Fruchtenbaum. Das hier ist von Fruchtenbaum. Also, die Menschen werden am Ende dieser 1000 Jahre versagen, die auf dieser Welt leben, normale Menschen. Das ist nicht die Gemeinde Jesus, sondern die normalen Menschen. Und werden von der Macht des Bösen verführt werden und nochmal einen letzten Aufstand gegen Gott machen. Man muss sich das so vorstellen, im tausendjährigen Friedensreich, da gibt es ja fast keine Sünde, weil die Macht des Bösen ist gebunden. Da regiert Christus wirklich so, wie er sich das als König vorgestellt hat, und er regiert dann wirklich als König. Am Ende der Zeit, dieser tausend Jahre, muss sich aber jeder Mensch entscheiden. Ist er für, pro oder contra von Jesus? Und da wird der Teufel nochmal kurz losgelassen und die Menschen müssen sich entscheiden nach diesen tausend Jahren. So, es wird dann Gericht sein. Seht das hier, wir gehen gleich weiter. Und dann beginnt etwas komplett Neues. Dann heißt es nämlich, dass dann die gesamte Menschheit vor dem Thron Gottes steht. Und das ist das letzte große Ereignis vor dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und das ist jetzt interessant, da meinen jetzt auch alle, ja, da müssen wir alle vor den Richterstuhl Christi und alle Menschen werden gerichtet. Nein, ist ein bisschen anders. Man muss da schon ins Detail reingehen, weil da ist ein unglaublich großer Trost drin. Zitat, Offenbarung 20, 11 und 12. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, nämlich Jesus Christus. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten aus dem Scheol, aus dem Totenreich, groß und klein, stehen vor dem Thron Gottes und die Bücher wurden aufgetan. Das heißt hier, ich sah einen großen weißen Thron. Solch einen Thron gab es noch gar nicht auf dieser Welt. Ist einmalig. Passiert auch nicht ein zweites Mal. Und weiß heißt, es ist unbestechlich. Also da kann keiner mehr Dinge irgend noch so kurz verschwinden lassen oder durch einen Reißwolf durchjagen. Ja, geht nicht. Es ist unbestechlich. Es ist weiß. Es ist der Gnadenthron Gottes, beziehungsweise hier der Gerichtsthron Gottes. Und er ist groß, weil es das noch nie vorher gegeben hat in der Menschheit. Das ist jetzt das Weltgericht. Und da muss die gesamte Menschheit, die bis dahin im Totenreich war, muss dort vor Gottes Thron erscheinen. Und dann werden die Bücher aufgetan, nicht nur ein Buch. Viele Bücher werden aufgetan. Und da steht drin, was die Menschen getan haben, ihre Werke. Und da gibt es noch ein spezielles Buch, das Buch des Lebens. Das wird nochmal besonders hervorgehoben. Jetzt denken da manche, naja, also Weltgericht, das klingt ja so schrecklich. Leute, ich muss sagen, es wird höchste Zeit, dass mal ein Weltgericht stattfindet. Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und wisst ihr, ich würde verzweifeln, wenn es kein Weltgericht geben würde. Denn irgendwann muss mal Gerechtigkeit herrschen. Und diese Gerechtigkeit muss offenbar werden. Also das Weltgericht ist das Gerechteste, was es gibt. Dass alle auf dieser Welt mal erscheinen müssen vor Jesus Christus. Und dahin gehört dann auch das Zitat aus Philipper 2, wo es dann heißt, dass sich alle Knie beugen werden vor Jesus. Das ist beim Weltgericht. Da muss auch der Letzte, der es nicht will, der wird dann seine Knie beugen. Weil es ist das Gerechteste, was es gibt. Und ich habe dieses Bild hier bewusst hier hingenommen, weil es sind einerseits die Schriftrollen, die Bücher hier dargestellt und Jesus Christus sieht man ja nur im Licht, weil die Gestalt als solches kann man nicht abbilden, das ist himmlisch, geht gar nicht. Künstler hat es hier sehr gut gemacht und jeder Einzelne steht vor dem Thron. Da kann ich nicht sagen, na geh du mal für mich dahin, ja? Du könntest doch da mal ein gutes Wort für mich einlegen. Da steht jeder Einzelne für sich selber da. Und nicht ein anderer, sondern jeder Einzelne steht vor dem Thron Gottes. Und wenn es da heißt, die Erde und der Himmel flohen, ihre Städte wurden nicht mehr gefunden, das heißt auch, da gibt es dann keine Zeit mehr. Denn Zeit in unserer Welt ist ja an Raum und Zeit gebunden. Also wie lang das Weltgericht ist, das spielt gar keine Rolle, weil das ist schon in der Ewigkeit. Und Jesus Christus hat da Zeit, das ist kein Problem. Also ich könnte mir vorstellen, dass da viele weiche Knie bekommen und sich dann davor stellen und sagen, jetzt muss ich dahin, allein vor Jesus Christus. Und tja, da werden dann die Bücher aufgetan. Auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht, nach ihren Werken. Da hat manche in dieser Welt vielleicht manches unter den Teppich gehört, manches verborgen und geheim gehalten. Das wird dann nicht mehr gelten. Manches Mal, das kennt ihr ja, im weltlichen Gericht heißt dann, dass jemand freigesprochen wird, mangels Beweisen. Ja? Man konnte ihm das im Indizienprozess nicht nachweisen. Also Leute, den Ausspruch gibt es im Weltgericht schon gar nicht. Also Jesus wird nie sagen, mangels Beweisen spreche ich dich frei. Da liegen alle Beweise offen auf dem Tisch. Was hier noch vielleicht im weltlichen Gericht dann man sagt, naja, zugunsten des Angeklagten, wir haben nicht die Beweise gefunden, Freispruch, ja, da kann er sich jemand jeder ausrechnen, naja, in der Ewigkeit gibt es dieses Urteil nicht. Das ist ganz klar. Tja, jeder steht dann einzeln vor Gottes Thron, da gibt es dann auch keine Ausreden. Da gibt es auch keine Schuldzuweisung nach Jesus, frag doch den mal, ja, der ist ja viel schlimmer als ich. Das funktioniert nicht. Jesus Christus muss einen nur einmal mit seinen Feueraugen anschauen und du wirst verstummen. Es ist nämlich interessant, dass die Offenbarung genau mit dem anfängt. In Offenbarung 1, ab Vers 9, da wird Jesus beschrieben, wie er jetzt inmitten der Gemeinde steht. Und da heißt im Vers 14, Offenbarung 1, Vers 14, sein Haupt ab und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und jetzt kommt's, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Also unbestechlich. Da kann keiner mehr sagen, naja, das drehen wir jetzt noch, ja? Da drehst du gar nichts mehr. Sondern da sagt Jesus, was Sache ist und was Wahrheit ist. Da stehen die falschen Wohlstandspropheten, die Philosophen und die Menschheitsverführer. Da stehen die Mächtigen der Welt, die Super-Superreichen mit ihren Yachten und 10 Badezimmer in einem Haus. Die Politiker, die in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, die Strippenzieher im Hintergrund, die Korrupten und die Bestechlichen. Die stehen plötzlich nackt da. Durchdrungen von dem einen Blick des Sohnes Gottes. Unbestechlich. Und wenn du vielleicht manchmal denkst, wo bleibt die Gerechtigkeit auf dieser Welt? Ja, die kommt noch. Wenn es das Weltgericht nicht geben würde, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, ja, was passiert denn dann? Da muss doch mal Gerechtigkeit sein. Und all diejenigen, die jetzt so die krummen Dinger drehen und man kann sie ihnen nicht recht nachweisen, was meint ihr, wie die dann dastehen vor Jesus? Da hilft es dann gar nichts mehr. Und Jesus kannst du nicht bestechen. Das geht nicht. Also, jetzt stehen die vor dem Thron Gottes, und zwar jeder Einzelne. Und jetzt kommt die Überraschung. Es gibt eine Stelle im 1. Korintherbrief, im 6. Kapitel, und das ist ja schon erstaunlich, was dort steht. Dort heißt es, beim Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Also nun, der 1. Korintherbrief war gar nicht sehr lange weg von der Gemeindegründung in Korinth. Und der Apostel Paulus schreibt da kurze Zeit später den 1. Korintherbrief. Und dann sagt er, wisst ihr nicht? Dahinter steckt unausgesprochen, ich habe euch das schon gesagt bei meinem ersten Mal, als ich dort war. Das heißt, er hat bei der Gemeindegründung schon das ganze Gemälde entfaltet. Und er sagt, wisst ihr nicht, das ist eine Erinnerung daran, ich hab's euch ja gesagt. Also ihr müsst es ja wissen, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden. Und jetzt sagt noch einer, das wird langweilig nach dem Tod. Du hast 1000 Aufgaben. Du regierst mit Jesus Christus, mit dem 1000-jährigen Reich. Und im Weltgericht stehst du nicht auf der Seite der Gerichteten, denn du bist ja schon gerichtet worden, indem du deine Knie gebeugt hast vor Jesus Christus. Also du gehst ja nicht, also versteht ihr, musst du dir das mal vorstellen. Jetzt heißt, du bist gerichtet worden, hast dein Leben Jesus übergeben. Es war ein Zerbruch. Der Bruch deines alten Lebens. Vielleicht hast du geweint über all deine Sünden. Dann bist du nach der Entrückung in den Hochzeitssaal gegangen. Brautgemeinde hat mit Jesus Hochzeit gefeiert. Und jetzt stell dir vor, und dann würde der Bräutigam kommen und sagen, naja, jetzt haben wir uns verheiratet, aber jetzt will ich dich mal vor ein Gericht bringen. Ja? Jetzt schauen wir uns mal an, wie war es denn bei dir. Ja? Und da würde ja jede Braut sagen, du, ich glaube, mein Ehegatte, der ist nicht mehr ganz bei Trost, ja. Also, das geht ja nicht. Du feierst ja nicht Hochzeit und nachher bringt dich der Ehemann vors Gericht. Versteht ihr? Schon menschlich gesprochen geht das nicht. Also, Jesus erlöst doch nicht seine Gemeinde und bringt sie dann ins Weltgericht, der große Trost ist. Das gilt aber nur für die Gläubigen, die jetzt schon auf dieser Welt ihre Knie gebeugt haben für Jesus Christus. Für die anderen gilt das nicht. Dass Jesus Christus sagt, so, ihr seid meine Brautgemeinde, wir sind eins. Und deshalb sind wir im Gericht auch eins. Das heißt, du stehst um Jesus herum, hinter Jesus. Und du stehst nicht vor Jesus auf der gerichteten Seite, sondern auf der Seite, wie der Apostel Paulus sagt, wir stehen da als die Heiligen, die die Welt richten werden. Also hier auf dieser Welt bist du vielleicht belächelt oder wirst du verkannt. Und plötzlich stehst du vor dem Thron Gottes oder hinter dem Thron Gottes oder neben dem Thron Gottes. Ich denke jetzt eher weniger vor dem Thron Gottes, denn da stehen ja die zu Richtenden. Du stehst dann um Jesus herum, bei den Mitrichtern. Und stell dir mal vor, was für eine gewaltige Aufgabe das ist. Und ich betone es noch einmal, nicht weil wir so schlau und klug sind. Das ist keine Berechtigung, um auf der Seite des Richters zu stehen, sondern weil wir uns in dieser Welt zu dem gekreuzigten Gottessohn und Erlöser bekannt haben und weil wir seine Vergebung angenommen haben und hier schon unsere Knie gebeugt haben vor ihm. Das ist die einzige Berechtigung. Eine andere gibt es nicht, die liegt in Jesus Christus. Um den Thron Gottes herum stehen nur erlöste Menschen. Vor dem Thron Gottes stehen nicht erlöste Menschen. Das ist der Unterschied. Nehm das bitte heute Morgen mit. Die erlösten Menschen, das sind Menschen, die ihn geliebt haben als ihren Heiland, die zu ihm gebetet haben, die ihm nachgefolgt sind, auch in schweren Zeiten. Und das ist unsere hohe Berufung. Wir sind ja bei der Frage, was passiert mit glaubenden Menschen nach dem Tod? Na, als Nachfolger Jesu hast du gar keine Zeit, in den Totenschlaf zu fallen. Du hast so viel zu tun. Ahnst du, welche gewaltigen Aufgaben auf dich warten? Das heißt, als du dich für Jesus entschieden hast und Jesus deine Hand ergriffen hat und gesagt hat, ich lass dich nicht mehr los, da ist uns in der Regel nicht bewusst gewesen, was alles diese Erlösung beinhaltet. Das kommt im Laufe der Zeit, macht uns das Jesus klar. Und es kommt noch gewaltiger, noch Unvorstellbares kommt jetzt. Und ich kann es euch nicht erklären, ich kann es euch nur zitieren. Im 1. Korinther 6 kommt noch ein Vers. Und zwar heißt es dort, im Vers 3, gleich im nächsten Vers, wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Leute, hier bin ich sprachlos. Das kann ich euch nicht erklären. Dass wir über Engel richten werden, ja, wie soll denn das gehen? Wie willst du über etwas richten, wo du nicht kennst? Geht gar nicht, ja? Muss ja gerecht zugehen. Was wissen wir von der Engelwelt? Wer hat da Zutritt? Wer hat da Einblick? Und wenn wir über Engel richten sollen, dann muss ich ja wissen, welche Strukturen da sind, wie verhalten die sich, was haben die gemacht? Klar, es gibt dann gewisse Überlegungen, aber ich sage jetzt mal so, wie will ich über Engel richten? Ja, menschlich gesehen nicht verständlich. Ich kann das nur zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, ich bin sprachlos, weil ich nicht weiß, wie das gehen soll. Kann ich nicht. Wie will ich über was richten, wo ich gar nicht kenne, wo ich keinen Einblick habe, wo jetzt in der unsichtbaren Welt passiert. Ich habe hier noch was Kleines dazu gemacht, aber gleich wieder rot überklebt. Also über die Engel richten wir nicht. Ja? Das sind so Vorstellungen, naja, ihr wisst ja auch, wenn ihr über den Friedhof geht, da findet ihr so kleine Engelputen und Figuren. Man nennt es in der Fachsprache Engelputen, so kleine Engelchen. Also das ist damit nicht gemeint. Das sind dann wirkliche Engel. Also das könnt ihr gerade mal vergessen aus eurer Vorstellung. Passt ihr nicht her. So. Wir werden zu Mitregierenden im tausendjährigen Friedensreich. Wir werden zu Mitrichtenden im Weltgericht. Tja, ich habe mich gefragt, wer denkt denn an sowas, wenn er stirbt? Also eigentlich müssten wir am Grab eines gläubigen Menschen nur Halleluja singen. Denn der tritt jetzt, oder die Person tritt jetzt ein in ein gewaltiges Ereignis. Und das erwartet alle Gläubigen. Das hat nichts mit Bildung zu tun, sondern mit Erlösung. Und da gehört jeder Erlöste dazu. Mit deiner Erlösung durch Jesus Christus bekommst du auch eine ganz neue Zukunftsperspektive, die alles bisher Dagewesene und Denkbare, ja, ich sag tausendfach, millionenfach übersteigt. Weil wir können uns das im Detail gar nicht vorstellen. Wir können das nur als Ermutigung nehmen und sagen, das ist unsere Zukunft, wenn wir auf der anderen Seite ankommen. Und wir können eigentlich nur noch Halleluja sagen. Herr, danke, dass wir da dabei sind. Dann ein kurzer Übergang, möchte mich da nicht zu lange aufhalten. Der Abschluss des Weltgerichtes ist dann, dass der Tod und die Hölle, gemeint ist das Totenreich, da steht Hades im Griechischen. Und Hades heißt wörtlich übersetzt, es ist nicht zu sehen, unsichtbar, für uns jetzt unsichtbar, der Hades. Oder Scheol, Totenreich. Die wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das könnte man jetzt sagen, das ist die Hölle. Das ist der andere Tod, nämlich der endgültige Tod. Warum wird der Tod und das Totenreich, warum werden die im feurigen Pfuhl entsorgt? Weil sie gar nicht mehr braucht. Weil das Weltgericht ist durch und Gott hat die Menschheit gerichtet und die Gläubigen, die haben ihren Platz so oder so. Und der Tod gibt es ja danach nicht mehr, dann braucht ja kein Totenreich mehr. Das wird endgültig entsorgt. Das ist erledigt. Und ein weiterer Abschluss ist, so jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde in den feurigen Pfuhl geworfen, das ist die Scheidung der Geister. Da gibt es ja nur noch links und rechts. Da gibt es keine Grauzone mehr. Also alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens steht, da möchte ich jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Unsere Aufgabe ist viel wichtiger, dass wir zu den Erlösten gehören. Das ist unser wichtigster Teil. Und jetzt kommen wir noch in den letzten Abschnitt rein. Und zwar, das ist in Offenbarung 21, der Anfang. Schon der Petrus, der Apostel Petrus sagt im zweiten Petrusbrief, wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnen. Also da hat er auch schon das Weltgericht drin, indirekt. Und das war jetzt nicht eine Sondervorstellung von Johannes, sondern das war allgemeines Wissen der Apostel. Das wird kommen. Neuer Himmel, neue Erde. Gibt auch im Alten Testament schon Stellen, die das andeuten. Und dann in Offenbarung 21 heißt es hier von Johannes: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, das Meer ist nicht mehr. Ich habe dieses Gesicht hier von Johannes aus dem Bibelfilm über die Offenbarung des Johannes noch spannend zum Anschauen. Hat noch ein paar interessante Anregungen drin. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, könnt ihr euch das mal so anschauen. Dieses Gesicht bringt zum Erstaunen, was hier Johannes sieht. Und zwar aus folgendem Grund. Jetzt sieht er den neuen Himmel und die neue Erde. Und er hat bisher noch keinen Mensch gesehen. Also er ist der allererste Mensch, der das so deutlich sieht, was auf uns zukommt. Es war ein Privileg. Und er kann das dann nur schildern mit seinen Worten. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott im Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Ich habe dieses Bild hier gewählt. Es hat so gewisse Dinge drin. Also unten hat der Künstler das irdische Jerusalem dargestellt und oben seht ihr diesen Goldwürfel mit so 12 Toren. Das wäre jetzt ein ganzes Thema für sich, das neue himmlische Jerusalem, wie schaut es aus, wie ist es aufgebaut und so weiter. Das ist unsere zukünftige Stätte, da kommen wir hin. Und da hat Jesus die Wohnungen bereitet für seine Gemeinde, dort hat er sie bereitet. Also das wird dargestellt als ein goldener Würfel. Also ich sage mal so, ich glaube, Gold ist das einzige Metall, das von dieser Welt noch in die Ewigkeit rübergeht. Alles andere könnt ihr vergessen. Das ist ein himmlisches Metall. Und immer wenn was Besonderes geschildert wird, dann wird davon gesprochen, es ist aus Gold. Goldige Gassen, von dem ist die Rede, vom himmlischen Jerusalem. Es ist so gewaltig, ja, das wäre eine Predigt für sich allein. Wie schaut es dort aus? Gibt es einige Hinweise darauf? Und hier in der Offenbarung noch zwei Bibelzitate dazu. Das eine noch: Ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. In diesem Bibelfilm ist das noch interessant dargestellt, vielleicht kann man es hier ein bisschen erkennen. Einerseits der Tempel, Jesus davor, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass Jesus noch ein zweites Mal dargestellt wird, und zwar größer als der Tempel. Ist nur so in Umrissen erkennbar. Man sieht links noch die Hand, die durchbohrte Hand, viel, viel größer. Die Hütte Gottes bei den Menschen ist eigentlich der Tempel gemeint. Dass Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Nicht mehr irgendwo in der Ferne. Jetzt ist alles sichtbar. Jetzt ist er mitten drin. Und jetzt haben wir auch das himmlische Gewand, die himmlische Gerechtigkeit, dass wir Gemeinschaft haben für immer mit Gott Vater, mit Gott Sohn und mit Gott Heiligen Geist. Und dann als Trost, das soll ja auch hineinsprechen in unsere Zeit, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, der ist im feurigen Pfuhl, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, die alte Erde. Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und die Schar der Erlösten in weißen Gewändern, die darf wissen, wir werden nie mehr Leid erfahren, wir werden keine Tränen mehr weinen. Es ist eine neue Zukunft, eine Zukunft in der absoluten Gegenwart von Jesus Christus. Seht ihr, das wartet auf einen gläubigen Menschen nach dem Tod. Das ist unser Thema. Also merkt ihr, es kommen ganz viele Dinge auf uns zu und das Leben geht erst richtig los nach dem Tod, könnte man sagen. Da wird es erst richtig spannend. Die Schar der Erlösten jubelt in ihren weißen Gewändern Jesus entgegen. Im himmlischen Jerusalem, dass wir dort Heimatrecht haben, das ist das Wichtigste. Wir haben gedacht, wir Schweizer, wir sind ja stolz auf unseren 1. August mit Recht und wir freuen uns ja auch darüber und wisst ihr, bin ja mit Freuden Schweizer Bürger, schweizerischer als mancher Schweizer. Fußnote beendet. Aber wisst ihr, viel wichtiger ist, dass wir das Bürgerrecht im Himmel haben. Das ist das Entscheidende für die Zukunft. Mit dem Schweizer Pass komme ich nicht in den Himmel. Da komme ich hier über manche Grenzen und komme wieder zurück in die Schweiz. Aber in den Himmel komme ich nur, wenn ich erlöst bin. Da brauche ich einen himmlischen Pass dazu. Das ist noch viel wichtiger. Wie dankbar bist denn du für diese große Erlösung? Das müssen wir uns doch immer wieder fragen. Und wie zeigt sich denn bei dir diese Dankbarkeit konkret? Dass du diese Zukunft hast für diese Zeit und für alle Ewigkeit. Das wartet auf uns. Und ich hoffe, ja, du bist dabei. Jesus Christus als der Herr über alle Herren garantiert dir, dass alle Tränen eines Tages aufhören werden. Ja, noch viel mehr. Er selber wird sie abwischen. Und welche Bewegung auf dieser Welt kann dir sowas geben? Ja, wer kann dir das machen, garantieren auf dieser Welt? Niemand. Das kann nur er allein diese Tränen abwischen. Und er gibt dir auch das Versprechen, es wird nie mehr Traurigkeit sein, weil dich Jubel erfasst, den du noch nie so erlebt hast. Und das wartet auf uns. Und die Frage ist natürlich, bist du dabei? Das ist die entscheidende Kernfrage. Und das musst du jetzt klar machen. Das kannst du im Weltgericht nicht mehr klar machen. Da ist es zu spät. Da sind die Würfel gefallen. Da wird abgerechnet. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung. Ja, die Zeit ist fortgeschritten. Und vielleicht sagt er eines Tages, wenn wir dann in die Ewigkeit sehen, Manfred, es war aber schwach, was du da erzählt hast. Das ist noch alles viel gewaltiger. Da muss ich sagen, ja, du hast recht. Es ist unglaublich schwierig, darüber in menschlichen Worten zu sprechen. Weil das ist himmlisch, Leute, und ich habe keine himmlische Sprache. Wir müssten jetzt mit himmlischen Ausdrücken das beschreiben können. Das können wir nicht. Das ist ja das Problem. Und auch der Apostel Johannes hat in der Offenbarung das so beschrieben, dass wir es noch fassen können. Aber ich denke, der hat es so gewaltig gesehen, das lässt sich mit irdischen Worten fast nicht ausdrücken. Und jetzt möchte ich als Abschluss noch ein Lied einblenden. Dieses Lied zum Schluss kommt dann noch, wer es gesungen hat. Das ist nicht so wichtig. Wir sind dankbar. Wir steigen da gleich am Anfang mal ein. Wird den ganz allerersten Sekunden lassen wir weg. Weil da werden die Sänger vorgestellt, die werden aber zum Schluss noch vorgestellt, das genügt dann schon. Ist ein ermutiges Lied. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ist ein bekanntes Lied. Ich habe im Traum die Stadt gesehen, Jerusalem. Ihr habt das vermutlich schon gehört, das kommt sogar ab und zu in weltlichen Sendungen, Schweizer Radio, und zwar meistens in der Version von Hildur Jans. Also, Leider habe ich das nicht gefunden, weil das hat nochmal eine andere Qualität. Also Hildur Jans und das Lied, also da kannst du alles abstellen, da muss ich das Nastuch nehmen. Das haut mich immer um. Aber ich hoffe, dieses Lied ist jetzt auch nochmal ein richtiges Ermutigungslied, weil, und das gefällt mir an dem Lied so gut, es wird auf der einen Seite das himmlische Jerusalem betont, aber auch gleichzeitig betont, das himmlische Jerusalem gibt es nur, weil Jesus Christus die Erlösung im irdischen Jerusalem geschaffen hat. Und das wird dann auch beschrieben, sehr eindrücklich, dass da dann die Finsternis kam, die Grundlage allen ist Golgatha. Golgatha ist die Grundlage für das himmlische Jerusalem. So möchte ich hier das zusammenfassen. Und wer Golgatha persönlich erlebt hat, der darf sich von Herzen freuen auf das himmlische Jerusalem. Ja, damit möchte ich hier schließen, damit ist die Predigtreihe auch abgeschlossen. Ich danke euch für eure große Geduld, die ihr mit mir hattet, da ich immer mich nicht so an die Zeit halte. Aber wisst ihr, das sind solche Dinge, die kann ich nicht in 20 Minuten bringen. Es geht einfach nicht. Aber ich hoffe, dass ihr es mitnehmt und dass es euch auch mitgerissen hat und auch nochmal neu erfasst hat und richtig mitgenommen hat und euch freut darauf, was kommen wird. Jetzt hören wir das Lied und dann wird Stefan mit uns noch einen Abschluss machen und auch Segen sprechen. Ich danke euch.
Ich habe im Traum gesehen die Stadt Jerusalem, des Tempels Innenschauten in